Psyche Unplugged, so heisst der Podcast. Und mein Name ist David Studemann. Ich bin hier der Host und wir reden über Themen rund um Psychiatrie und wir wollen Verständnis fördern, Bewusstsein vermitteln, Klarheit schaffen und Zusammenhänge erklären. Dieser Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Und ich freue mich, dass du in dieser Folge dabei bist. Wir reden über das Thema Psychose. Und meine Gäste möchte ich ganz herzlich begrüßen. Sie sind das der Pädagoge Dr. Christian Mikuta. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Chefarzt und stellvertretender ärztlicher Direktor an der Privatklinik Meiringen. Christian, schön, dass du da dabei bist im Podcast. Ich möchte hier ganz herzlich willkommen heißen. Stefanie Ritz, sie ist Master in Erziehungswissenschaften und sie ist Leiterin von der Sozialberatung an der Privatklinik Meiringen. Und wir sind hier in Meiringen am grünen Donnerstag, also vor Ostern. Und wenn man rausschaut, es hat ein bisschen Schnee, aber die Sonne ist eigentlich da. Die erste Frage, wer fährt von euch in Süden, Christian? Über
die
Ostern?
Ich fahre nach oben in die Gallihütte.
Ja, sehr gut, dort hat es auch nicht so viel Verkehr im Jahr, oder?
Richtig.
Ist ein bisschen besser, genau. Und dann bleibst du die ganze Ostern in dem, wo du da oben?
Ja.
Oft mit der Ski, oder?
Genau, Skitouren, ja.
Okay. Oh, schön. Und du, Stefanie, gehst du in Süden?
Nein, ich stelle mich nicht in den Stau vor dem Gotthard. Ich bleibe auch hier und werde auf die Ski gehen.
Okay, sehr gut. Also noch den Schnee geniessen, den wir, wie gesagt, hier wirklich noch gut sehen. Heute reden wir über das Thema Psychose. Und wenn wir über das reden, Christian, dann muss man ja mal sagen, was ist das überhaupt? Was versteht man da drunter?
Also das, was man also gemeinhin als Psychose versteht, darunter kann man eigentlich drei Symptome klassifizieren. Das erste, das sind die sogenannten Halluzinationen. Das bedeutet eigentlich eine Sinneswahrnehmung ohne entsprechenden Sinnesreiz. Also man hört Stimmen, ohne dass eigentlich Stimmen im Raum sind. Oder man hört Geräusche, ohne dass der akustische Reiz eigentlich vorhanden ist. Das zweite sind die sogenannten Wahnvorstellungen. Das heißt, es wird etwas mit absoluter Gewissheit und Unkorrigierbarkeit geglaubt, was sozusagen von außen aber nicht so entspricht. Ob diese Wahnvorstellungen möglich oder unmöglich sind, das kann man noch unterscheiden, spielt aber für den Wahn per se keine Rolle. Also es gibt zum Beispiel Leute, die den Eindruck haben, dass sie von jemandem verfolgt werden. Das könnte grundaus durchaus möglich sein. Manchmal ist es wahrscheinlicher, manchmal unwahrscheinlich. Und es gibt andere Leute, die das Gefühl haben, dass irgendwelche außerirdischen Entitäten sie bedrohen oder verfolgen, da wird die Wahrscheinlichkeit natürlich schon etwas geringer. Bei diesen Wahnvorstellungen ist immer noch sehr wichtig, wie sehr die affektive, also gefühlsmäßige Beteiligung vorhanden ist, also wie sehr fühlt sich die Person durch diese Gedanken bedroht. Das dritte Symptom sind die sogenannten Ich-Störungen. Darunter versteht man zum Beispiel, dass andere Leute oder dass die Personen das Gefühl haben, andere Leute können ihre Gedanken lesen oder ihre Gedanken werden laut im Raum oder andere Leute können ihre Gedanken in irgendeiner Form beeinflussen. Und diese drei Symptomgruppen, die bezeichnet man als sogenannte psychotische Positivsymptomatik. Das ist das, was sehr häufig auftritt, wenn Patientinnen und Patienten mit einer akuten Psychose zu uns kommen. Die Psychose per se ist keine Erkrankung, sondern das ist ein Syndrom, also ein überzufällig häufiges Zusammenhängen von gewissen Symptomen. Und wenn Patienten so ein psychotisches Syndrom haben, dann ist es unsere Aufgabe, wenn die zu uns in die Klinik kommen, zu überlegen, woher kommt denn oder was ist die Ursache für dieses psychotische Syndrom. Und da ist es für uns ganz wichtig, dass wir am Anfang sogenannte organische Ursachen ausschließen. Also zum Beispiel jede Form von Druck, die auf das Gehirn ausgeübt wird, zum Beispiel durch eine Hirnblutung, durch einen Tumor etc., kann psychotische Symptomatik auslösen. Drogenkonsum kann in gewisser Hinsicht psychotische Symptomatik auslösen. Und dann gibt es psychische Erkrankungen, die psychotische Symptomatik innehaben. Und das sind vielleicht die zwei wichtigsten, die wir heute diskutieren. Der Unterschied zwischen der sogenannten akut polymorph psychotischen Störung und der paranoiden Schizophrenie. Das ist vor allem das Zweite, ist ein Begriff, der sehr weitläufiger im Internet zugänglich ist und wo sehr viel unterschiedliche Meinungen oder Definitionen rum sind.
Du hast es ein bisschen gesagt, aber jemand, der einen Verfolgungswahn hat, das kann eine Psychose sein. Aber das ist ja unglaublich schwierig, oder? Wenn man am Anfang kann ja das sein, dass das wirklich so ist, dass jemand verfolgt wird. Wie geht man das an? Wie unterscheidet man das?
Also, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, oder die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Wahn wahr ist, die ist ja manchmal gegeben und manchmal ist die höher und manchmal ist die ein bisschen weniger hoch. Aber die entscheidenden Kriterien ist sozusagen nicht, das ist es möglich oder ist es nicht möglich, sondern ist es subjektiv gewiss und ist es unkorrigierbar. Also wenn, nehmen wir zum Beispiel mal, ein Patient kommt zu uns und sagt, ich weiß, meine Partnerin betrügt mich. Dann wäre die erste Frage, oder die wir mal stellen würden, ist, woher weißt du das? Oder wie kommst du auf die Idee? Und wenn der dann sagt, naja, ich habe gestern meine Partnerin mit einem anderen Mann gesehen, dann würde ich sagen, gut, das ist relativ real bezogen. Mhm. Wenn der mir sagt, naja, ich habe den, meine Partnerin macht seit 2 Wochen den Vorhang nur noch halb zu und schenkt mir in der Früh den Teehäfen nur noch 3/4 vorein und jetzt weiß ich ganz genau, die betrügt mich, dann ist es schon eher, geht schon eher in die Richtung. Wenn so eine Psychose auftritt oder so ein Wahn auftritt, dann kommen ja meistens noch die anderen psychotischen Symptome hinzu und wir haben einen relativ typischen Krankheitsverlauf. Also wir haben bei über 80% unserer Patientinnen und Patienten, die mit einer akuten Psychose zu uns in die Klinik kommen, haben wir zuvor eine Schlafproblematik. Also die haben meisten die Tage davor wenig oder gar nicht geschlafen. Und dann entwickelt sich die Psychose mit diesen Wahnvorstellungen und unter anderem auch zum Beispiel mit Stimmen hören, also dass diese Stimmen zu den Patienten sprechen, dass die denen im schlimmeren Fall Dinge befehlen, oder das ist auch was durchaus gefährlich werden kann für die Patienten. Also wenn die Stimme zum Beispiel sagt, tu dir was an, oder du bist ein schlechter Mensch, du bist es gar nicht wert, dass du auf der Welt bist, das ist was, was natürlich sehr, sehr quälend ist für die Patienten. Wir haben zum Beispiel unseren Medizinstudenten, um denen das Ausmaß von dieser Symptomatik näher zu bringen, denen empfehlen wir immer die Übung, dass sie einer von den Studenten setzt sich so her wie wir zwei und der andere steht da hinter uns und der flüstert uns für 5 Minuten irgendeinen Blödsinn ins Ohr. Und daran merken sie dann mal, allein wenn sie das 5 Minuten mitmachen, wie störend das für den Alltag ist und wie nervig das wird und wie, sagen wir mal, wütend man wird, wenn die Stimmen da unangenehme Dinge sagen. Und auch die Ich-Störungen sind natürlich was sehr, sehr schambesetzt ist, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel spreche und du denkst, naja komm, jetzt kannst du eigentlich aufhören zum Reden, ich will die nächste Frage stellen und wüsstest im selben Moment, das hat der andere jetzt aber gehört, das ist laut geworden im Raum, dann ist das was sehr, sehr schambehaftet ist und was dann viele Patienten auch davon abhält, in Interaktion mit anderen Leuten zu treten. Bei der Psychose ist es immer so, dass das akut auftritt. Also wir reden jetzt wirklich von, wenn wir die organischen Ursachen ausgeschlossen haben, da würden wir sogenanntes MRT machen, also die in diese Röhre reinlegen und wie eine Fotografie vom Hirn machen und schauen, ist das Hirn anatomisch in Ordnung. Dann würden wir Blutuntersuchungen machen, um zu schauen, dass gewisse Parameter völlig in Ordnung sind, wo von körperlicher Seite her so eine psychische Veränderung erklärbar ist. Wir würden sonst auch noch anamnestisch schauen, sind zum Beispiel Drogen, Ist das ein potenzieller Auslöser, wenn wir diese Dinge ausgeschlossen haben, wirklich sehen, das ist eine Psychose, dann müssen wir uns ja auch überlegen, wie therapieren wir das.
Da werden wir sicher drüber reden, aber vielleicht, wo ordnet sich die Psychose im Gesamtbild von der Psychiatrie ein? Wo müssen wir die sehen?
Also eben das psychotische Syndrom ist ja eigentlich nur ein Syndrom und kann bei unterschiedlichen Diagnosen auftreten. Und der Hauptschwerpunkt ist natürlich die sogenannte, also wenn man es nach dem ICD-Code anschaut, das sind die sogenannten das Kapitel F20, das sind die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Und da haben wir ja die akute Form. Das ist die akut-polymorph-psychotische Störung. Also das heißt, da kommt es zum plötzlichen Auftreten der Psychose. Die sprechen meistens sehr gut auf die Behandlung an. Und dann kommt es zu einer vollständigen Symptomremission. Also die sind wieder vollständig integriert in ihre Familie. Da ist keine Symptomatik da. Das sind meistens Leute, die im Beruf völlig aktiv am ersten Arbeitsmarkt frei arbeiten können. Im Vergleich dazu ist dann die Diagnose paranoide Schizophrenie, wo es auch mit der genau gleichen Symptomatik genau zum gleichen Ausbruch kommt, aber es kommt dann zu keiner Vollremission, sondern es verbleibt eine Restsymptomatik. Das nennt man dann die sogenannte Negativsymptomatik. Und das sind die Patientinnen und Patienten, wo die sehr, sehr viel angewiesen sind, oder sehr stark angewiesen sind auf die sozialpsychiatrische Unterstützung, auf die Unterstützung dann in Bezug auf die Tagesstruktur, in die Unterstützung in Bezug auf Beschäftigungstherapie und eine Unterstützung, dass die Zugang finden zum zweiten Arbeitsmarkt, mhm. wo Stefanie dann wirklich die Expertin ist, uns dazu erzählen, wie sie den Zugang verschafft. Aber das sind Patienten, die wirklich eine chronische Erkrankung haben und die wirklich ganz dringend unserer Unterstützung bedürfen. Also es sind Leute, die haben das wirklich verdient, dass sie ein Ersatzeinkommen haben und dass sie sich, dass sie Unterstützung im Bedarf des alltäglichen Lebens bekommen.
Mhm. Ja, Stefan, ich habe jetzt ein bisschen gehört, oder, was man unter einer Psychose versteht, auch aus medizinischer Sicht. Jetzt, wie verstehen Betroffene oder auch die Angehörigen? Wie, ist das ähnlich, das Empfinden? Kann man das so, oder wie müsste man das wiedergeben?
Also ich denke, für Angehörige ist es erstmal sehr schwierig, wenn man kein Fachwissen hat, zu erkennen, was ist eigentlich eine Psychose. Und wie der Christian gesagt hat, wenn das natürlich akut auftritt, dann ist sicher der erste Schritt, man wendet sich notfallmäßig an irgendeinen Arzt. Aber wenn das so schleichend kommt, wie bei einer Schizophrenie, kann man sich die ersten Symptome vielleicht gar nicht erklären. Der Angehörige zieht sich vielleicht zurück, er wird ein bisschen unzugänglicher, redet weniger, geht weniger raus. Und das als Angehöriger versucht man das sicher erstmal mit allgemeinen Sachen zu erklären. Vielleicht ist derjenige in der Pubertät oder er hat Stress oder das Haustier ist gestorben. Es gibt ja viele Faktoren, die da Einfluss haben. Und ich denke, erst wenn diese akute Symptomatik auftritt mit Wahngedanken, mit Verfolgungswahn, mit Stimmenhören, dann merkt der Angehörige eigentlich erst, hier ist wirklich mein Freund, mein Vater, mein Angehöriger schwer erkrankt. Also es ist, glaube ich, auch eine lange Leidensgeschichte.
Aber das ist ja noch schwierig, oder?
Als
Angehöriger, oder? Ja. Wie geht man mit dem um? Das kann ja auch Missverständnis entstehen in dem Sinn. Ne?
Natürlich. Also wenn man wirklich nicht weiß, was mein Angehöriger für eine Erkrankung hat, ist das schwierig, da auch ein Gespür dafür zu bekommen. Und man weiß ja auch nicht, wann ist der Punkt, wo ich mir Hilfe suchen muss. Man versucht natürlich in der Familie vielleicht das selber aufzufangen oder der Arbeitgeber am Arbeitsplatz denjenigen zu unterstützen. Und ich rate immer so schnell wie möglich irgendwo Hilfe suchen, wenn man denkt, mein Angehöriger ist erkrankt. Aber ich kann da sagen, das ist ja nicht nur bei der Psychose oder Schizophrenie so, es ist ja bei allen psychischen Erkrankungen so. Wo ist die Grenze als Angehöriger, dass man Hilfe benötigt?
Mhm. Stefan, ist ein gutes Stichwort. Wir sind einfach auf der Straße gewesen. Man hat die Leute gefragt, wir wollen wissen, ein bisschen. Ja, seid ihr auch schon in der Situation gewesen, dass ihr jemanden im Umfeld hatte, der psychisch eine Erkrankung hat? Und wie ist das für euch gewesen? Und da werden wir jetzt reinhören miteinander.
Ja, in meinem näheren Umfeld war es so, dass meine Nichte in der 7. Klasse eigentlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr in die Schule wollte. Und ich habe dort auch mitbekommen, wie heftig das die Gesamtsituation ist für die ganze Familie, also für Eltern und Geschwister. Und jetzt für unsere Familie war es insofern schwierig, als dass man jeweils nicht genau gewusst, was ist der Stand, fragt man jetzt nach, fragt man nicht nach. Ja, auch für uns war es belastend, aber sicher für die direkte Familie noch viel, viel schlimmer.
Ja, das glaube ich schon. Auch besonders so die Beziehung zwischeneinander, zwischen der Person, die erkrankt ist, und dem Umfeld. Vielleicht schon noch schwierig, dass dort das ausgleichen bleibt, dass man auf Augenhöhe bleibt und nicht irgendjemand stärker oder schwächer wird.
Das ist natürlich schon einschneidend, gerade für eine Familie. Wenn jetzt, sagen wir, das Kind nicht ganz gesund ist, das belastet natürlich die ganze Umwelt. Und da soll die Politik eben denen unter die Arme greifen, damit die gleiche Chancen und gleiche Möglichkeiten haben oder wenigstens menschenwürdige Bedingungen haben, um sich zu entfalten und zu leben.
Also ich habe das Gefühl, für die Person, die mit einer Depression oder einer Erkrankung kämpft, ist es sicher nicht ganz so einfach. Für das Umfeld sicher auch. Aber ich denke, das Umfeld sollte vor allem auch ein bisschen da unterstützen. Ich denke, wenn man einem Menschen das Gefühl gibt, dass er richtig ist, so wie er ist, dass er geliebt wird, so wie er ist, ist das schon mal die halbe Miete von Heilung und Genesung.
Ja, Stefanie, wie geht man damit um, wenn man als Angehörige oder wenn man vielleicht eben das Gefühl hat, dass jemand, hey, ich glaube, du brauchst psychische Hilfe, wie geht man am geschicktesten mit dem um?
Also da gibt es natürlich verschiedenste Anlaufstellen. Ich denke, für Leute, die jetzt nicht in der Stadt wohnen, ist sicher der erste Anlaufpunkt der Hausarzt, wo man sich hinwenden kann und da erste Infos bekommen kann. Und dann ist natürlich so, dass jede größere Klinik und die Psychiatrien auch Angehörigenberatung anbieten, wo sich jeder hinwenden kann. Das ist eine kostenlose Beratung, auch wenn der Angehörige nicht in der Klinik hospitalisiert ist. Und es gibt zum Beispiel auch Selbsthilfezentren, wo man sich auch hinwenden könnte. Es gibt Selbsthilfegruppen für Betroffene, für Angehörige. Und es gibt natürlich auch die Sozialdienste oder sonstige Beratungsstellen, Pro Infirmis oder die Berner Gesundheit zum Beispiel. Also selbst wenn man zu einer Beratungsstelle geht, wo es jetzt nicht das passende Thema ist, bekommt man trotzdem Unterstützung und allenfalls den richtigen Ansprechpartner. Mhm.
Wenn wir jetzt auf das Thema Psychose kommen, oder bei den Angehörigen, ich habe so ein das Gefühl, oft sind es doch gerade die Leute, die einem am nächsten sind, die eigentlich wissen, hey, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr normal. Mhm. Oder? Das ist ja, die bemerken sie auch als erstes, oder
nicht? Genau.
Und das ist ja schon noch, wie spricht man das an? Das ist eine schwierige Frage.
Das ist sehr schwierig. Also ich würde vor allem bei einer Psychose raten, dass man sich überlegt, was man genau bemerkt beim Gegenüber, beim Angehörigen, was sind die Veränderungen und dann einen ruhigen Moment sucht, wo man das anspricht. Also, dass man für denjenigen, der an einer Psychose erkrankt ist, auch den Stress so klein wie möglich hält. Und wenn dann so Wahngedanken aufkommen, würde ich empfehlen, dass man die einerseits zwar ernst nimmt, aber als Angehöriger auch nicht so tief mitschwingt. Mhm. Also jetzt nicht voll auf dem Wahn mit einsteigt, ja, aber trotzdem so einen guten Weg.
So ein Mittelweg.
Ja, so ein Mittelweg, genau. Ja. Also ich habe hier auch Patienten zum Beispiel in der Beratung, die psychotisch sind und sie erzählen vom Verfolgungswahn und Ideen, was drumherum alles passiert. Und ich höre mir das dann kurz an. Und dann versuche ich auch den Patienten auch wieder auf das Thema, was wir besprechen müssen, zurückzuholen. Ja. Also, dass er einerseits Raum hat, aber ich ihn auch nicht dränge.
Ja. Ja.
Und das würde ich auch den Angehörigen empfehlen.
Gerne. Christian, welche Rolle spielen denn die Angehörigen im Verlauf von der Psychose?
Also, wenn wir sozusagen von vorne anfangen, oder bei der Erstpsychose ist es meistens, dass die Angehörigen, wie du richtig sagst, häufig die Ersten sind, die auch merken, oh, da ist was, da ist eine Veränderung da, können das häufig auch nicht einordnen, was da für eine Veränderung beim Angehörigen stattfindet. Und da spielt natürlich gerade bei der Psychose die Symptomatik Wahn eine große Rolle, die für Angehörige sehr komplex ist, weil viele Patienten mit einer Psychose reagieren eher ablehnend darauf, wenn du dem Wahn widersprichst. Mhm. Weil das für die Personen in dem Moment Realität ist. Also das ist ungefähr so, wie wenn ich dir sagen würde, hey, ich habe mir jetzt extra für deinen Podcast Zeit genommen, warum warst du heute nicht da? Da wirst du relativ sauer sein, wenn ich das jetzt broadcaste, ne? Weil du genau weißt, du sitzt mir gegenüber. Und genauso geht es einem Patienten mit einer Psychose, dem du sagst, sei wahr, ist nicht real. Da kommt viel Emotionalität auf. Und das ist aber natürlich was für Angehörige irgendwann mal zu einer Notwendigkeit wird, wenn die Handlungen, die aus dem Wahn heraus erwachsen, für den Patienten oder für die Umwelt gefährlich werden. Und da sind Angehörige am Anfang in einer ganz, ganz heiklen Rolle. Das andere ist natürlich, wenn es dann wirklich ganz gefährlich wird, dass die Angehörigen auch häufig die sind, die Maßnahmen ergreifen müssen, die zu Maßnahmen gegen den Willen des Patienten führen, in dem Moment, wo es für den Patienten selber aufgrund von seiner Wahrnehmungsveränderung gefährlich wird oder für andere Personen gefährlich wird. Wobei man ganz klar sagen muss, dass das Kollektiv von den schizophrenen Patienten nicht gefährlicher ist im Sinne von dem Risiko für Gewaltverbrechen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Okay. Sehr deutlich.
Ja. Ja, das ist eine wichtige Information. Ja.
Also bei der Erstpsychose haben die Angehörigen meistens einen sehr, sehr schwierigen Stand, sind aber häufig die Ersten, wie Stefanie richtig gesagt hat, die den Kontakt dann herstellen zum Hausarzt. Oder? Und der Hausarzt geht dann über den Psychiater oder psychiatrischen Notfall und dann, wenn die Erstpsychose massiv ausbricht, dann kommt es häufig auch zu Notfallzuweisungen an unsere Klinik. Wo den Angehörigen dann, je nachdem, in was für eine Ursache die Psychose hat, aber wir beschränken uns jetzt mal auf die Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, wo denen eine ganz, ganz starke Rolle zukommt, ist bei der akutpolymorph-psychotischen Störung, also da, wo die Psychose kommt und dann wieder geht, die Rezidivprophylaxe, also die Rückfallsprophylaxe. Eben genau aus dem Grund, die Angehörigen sind die Ersten, die merken, da ist was, da verändert sich was. Und bei der akutpolymorph-psychotischen Störung ist es ja wichtig, dass genau in dem ersten Moment, wo sich was verändert, reagiert wird. Weil bei denen kann man die Medikamente zwischendurch meistens absetzen, aber man muss sie dann wieder geben, wenn man merkt, jetzt ist das Risiko für Psychose da. Und da kommt den Angehörigen, also sowohl den Partnerinnen und Partnern, als auch der restlichen Familie eine ganz enorm wichtige Rolle zu. Bei der paranoiden Schizophrenie ist es ebenfalls so, dass die Angehörigen natürlich eine ganz wichtige Rolle haben in der Unterstützung von den Patienten hinsichtlich der Tagesstruktur, hinsichtlich Einbindung in die Gesellschaft, hinsichtlich der Unterstützung in alltäglichen Dingen, soweit es die Angehörigen bewerkstelligen können. Aber auch da haben die eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und eben, also das Erstere, für die akut polymorph-psychotische Störung, da laden wir die Angehörigen auch wirklich ein. Also wenn die Patienten das zulassen, laden wir die ein, besprechen mit denen gemeinsam die möglichen Erstsymptome der spezifischen Psychose von dem Patienten und erarbeiten dann auch einen Notfallplan, was ist wann zu machen. Mit den Angehörigen und dem Patienten
gemeinsam. Also das wie ein Team ist, ne, in genau, dem Sinn. Genau. Ja. Also das heißt, die Angehörigen sind ganz wichtig, oder?
Genau, die sind ganz wichtig. Aber jetzt, wenn wir so sprechen, habe ich das Gefühl, dass so der Fokus auf dem Patienten liegt und dass die Angehörigen helfen sollen und unterstützen sollen. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass die Angehörigen sich selber auch Hilfe holen sollen. Also dass sie sind nicht nur da, um den Erkrankten aufzufangen und zu unterstützen. Sie haben auch das Recht, sich fachspezifische Unterstützung zu holen, sei es in einer Angehörigenberatung, selber eine psychologische Begleitung sich zu suchen oder auch zu sagen, das ist mir zu viel, ich kann das nicht leisten, die Begleitung, ich muss das an jemand anders abgeben. Also das ist wirklich auch wichtig.
Es geht, wenn ich es richtig verstehe, es geht ja darum, die Angehörigen einzubinden, wie der Christian gesagt, aber nicht zu überfordern, oder?
Genau. Und das ist manchmal dann auch schwierig für die Angehörigen, wie wir es auch in dem Einspieler gehört haben. Die sind ja liebevoll und unterstützend und Liebe, also Zuneigung ist der Weg zur Heilung, aber es hat auch seine Grenzen. Und die muss auch jeder Angehörige für sich selber herausfinden. Und Angehörige sind ja nicht nur engste Familienmitglieder, sind auch Freunde, Arbeitgeber, Kollegen an der Arbeit. Und da ist manchmal auch eine Grenze erreicht. Was kann zum Beispiel ein Betrieb tragen oder ein Freundschaftskreis?
Hast du mal ein Beispiel gegeben? Das ist ja wie ein Spannungsfeld, habe ich das Gefühl.
Genau.
Hast du ein Beispiel gegeben?
Also ein Spannungsfeld oder Beispiel kann ich nennen. Wir hatten mal einen jungen Patienten, der hat, ich glaube, das war eine schizophrene Erkrankung, der war Mitte 20 und er hat sich auch immer mehr zurückgezogen, hat viel weniger geredet, dann hat er so punktuell gefehlt an der Arbeit und dann war der Arbeitgeber noch sehr wohlwollend, hat ihn immer wieder eingeladen zu Gesprächen und geschaut, wie können wir das hinbekommen. Und irgendwann ist der Patient dann auch gar nicht mehr zur Arbeit gegangen und dann muss der Arbeitgeber auch sagen, das kann ich nicht weitertragen. Und die Familie auf der anderen Seite war sehr unterstützend. Sie wollten das auch gar nicht so wahrhaben, dass da eine Psychose oder Schizophrenie vorliegt. Und die haben ihn getragen und haben neue Arbeit mit ihm gesucht und eine Wohnung für ihn gesucht und alles so abgefangen.
Obwohl man eigentlich hat jemanden gebraucht, der ihm hilft,
ja, genau.
für seine Psychose zu behandeln. Ja. Das ist auch ein häufiges Thema, oder? Wann ist der Zeitpunkt? Einerseits, du hast es vorhin ein bisschen angetönt, oder? Die Betroffenen, dass sie selber sagen, oh Mann, ich brauche jemanden. Oder eben jemanden aus dem Umfeld. Und das ist ja ein unglaublicher Entscheid, wenn man das dann vielleicht auch gegen will, muss durchziehen, oder Christian?
Genau. Ja, also das ist natürlich was Familiensysteme oder Angehörigensysteme massiv belastet. Ne? Wenn man eigentlich sieht, man muss jemanden oder man muss der kranken Person Hilfe zukommen lassen gegen den Willen der kranken Person. Das ist schon für uns als professionelle Helfer schwierig, wenn wir sehen, dass wir Maßnahmen setzen müssen gegen den Willen von den Patienten, was im Übrigen in den seltensten Fällen der Fall ist, aber das ist sozusagen die Spitze von dem Eisberg, die halt sehr, sehr dramatisch ist. Und in dieser Spitze von dem Eisberg sind natürlich viele akute psychotische Episoden drinnen, weil da die Krankheitseinsicht, vor allem bei der ersten Episode, meistens komplett wegfällt, oder weil die Leute einfach nicht wissen, was mit ihnen da passiert, und die Krankheits- und Therapieeinsicht in dem Moment einfach erlischt. Und dieses Spannungsfeld ist natürlich für uns schon schwierig, aber natürlich für jemanden, der ganz enge emotionale Bindung zu so einer Person hat, natürlich noch viel, viel schwieriger. Ja. Absolut, ja.
Jetzt, wenn wir mal schauen miteinander, du hast es schon ein bisschen angetönt am Anfang, aber der Weg zur, ich sage jetzt gleich, Diagnose, oder? Wie sieht das aus? Du hast vorher gesagt, Frühzeichen, also Schlafstörung ist ein Thema, wo vorher auftritt, aber für das man auch die richtige Therapieform findet, muss man ja auch auf viel ausschliessen und muss irgendwo eine Diagnose haben. Wie geht ihr da vor?
Also da gibt es sozusagen die Textbook-Variante und dann gibt es das, was in der Realität einfach manchmal passiert, oder?
Welche Realität?
Ich sage zuerst einmal, strukturiert die Textbuch-Variante, während der kann man sich recht gut orientieren und dann gebe ich so ein bisschen die Hinweise, was in der Realität manchmal so ein bisschen abweicht. Yeah. Das, was man, wenn diese Symptome auftreten oder wenn ein Patient solche Symptome berichtet oder Angehörige mit dem Patienten gemeinsam solche Symptome berichtet, ist ja das Erste, was wir uns überlegen müssen, wo kommen denn diese Symptome her? Was ist die Ursache? Also das nennt man in Medizin die Ätiologie. Und da gilt es wirklich ganz entschieden zuerst alles auszuschließen, was von rein nicht-hirn-körperlicher Ursache da sein kann. Ja? Das können zum Beispiel Blutbildveränderungen sein in Bezug auf die Leber oder die Niere oder in Bezug auf die Blutsalze als Beispiel. Mhm. Das nächste, was wir uns anschauen müssen, sind hirnanatomische Veränderungen. Also das kann zum Beispiel eine Hirnblutung sein oder im schlimmeren Fall sogar ein Tumor, der irgendwo draufdrückt und diese Symptomatik auslöst. Wenn wir es auch weg haben, müssen wir uns noch überlegen, ist zum Beispiel der Konsum von Drogen der Auslöser von der psychotischen Symptomatik. Und da mache ich nur ganz eine kleine Klammer, weil das ist was, was häufig in der Gesellschaft herumfliegt. Diese Theorie, der Cannabiskonsum, der kann eine Psychose auslösen. Das ist völlig richtig. Der Cannabiskonsum kann aber keine Schizophrenie produzieren. Jemand, der eine Schizophrenie hatte, wird mehr psychotische Symptome bekommen, wenn er Cannabis konsumiert, aber die Schizophrenie hat er unabhängig vom Cannabiskonsum. Das ist keine Werbung für Cannabis jetzt, sondern es geht wirklich darum, das zu unterscheiden, weil es bringt relativ viel Familienkonflikte hoch, hast uns das Leben versaut, weil du Cannabis geraucht hast. Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall. Wenn wir das jetzt auch ausgeschlossen haben, dann müssen wir von einer sogenannten Stoffwechselstörung des zentralen Nervensystems ausgehen und dann sind wir wirklich in der Diagnosegruppe von den schizophrenen Formen, also der Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis. Und da geht es tatsächlich darum, dass Botenstoffe, die Kommunikation zwischen den Nervenzellen herstellen, im Hirn ungleichmäßig verteilt sind. Und da gibt es, da muss ich jetzt mit so zwei Fachbegriffen um mich werfen. Das eine ist das sogenannte mesolimbische System, das ist ein bisschen weiter unten, das ist so ein bisschen das. Unser mesolimbisches System und das vom Krokodil ist plus minus ähnlich. Da ist so Essen drinnen, Spaß drinnen und Ausruhen drinnen. Und
ist gut, da ist gut, die Bilder, ich kann mir das vorstellen.
Und wenn dieses System ist bei Patientinnen und Patienten mit einer akuten Psychose deutlich überaktiviert. Also da ist zu viel von dem Botenstoff Dopamin vorhanden und deswegen werden dort dann Vernetzungen gemacht, gedanklich wie auch Überaktivierungen im Cortex, also im Großhirn erzeugt, in Bezug auf sensorische Inputs, also wie zum Beispiel eben Klänge oder Sprache, die wir so normalerweise nicht wahrnehmen würden. Also das kann man sich eigentlich als Übervernetzung vorstellen. Mhm. Und gleichzeitig ist im Frontalhirn, also da vorne hinter der Stirnplatte, das nennt man das mesokortikale System, dort ist dieser Botenstoff unterrepräsentiert und zu wenig da. Und da kommen eben dann diese Denkstörung, die Negativsymptomatik etc. Das heißt, wir haben da eine Stoffwechseldysbalance. Die sehen wir aber nicht. Das ist was wir sozusagen im Tierversuch und mit ganz aufwendigen sogenannten PET-Untersuchungen nachweisen können, aber jetzt nicht bei jedem einzelnen Patienten nachweisen, sondern es ist einfach nur, um diese Theorie zu unterstützen. Wenn wir dann den Verdacht haben, dass so eine Diagnose im Raum liegt, dann gibt es ganz strukturierte Interviews. Da ist ja ganz bekannt, das ist zum Beispiel das PANS, das ist die Positive and Negative Symptom Scale. Da werden ganz strukturierte Fragen gestellt, anhand deren wir sehen, ob gewisse Symptome oder eine gewisse Anzahl von Symptomen da ist. Und dann gibt es auf Basis von sehr großen Untersuchungen sogenannte Cut-off-Werte, wenn sie über sowohl vom Zeitraum her als auch von der Anzahl her über eine gewisse Anzahl von Symptomen drüber kommen, dann kann man die Diagnose von einer paranoiden Schizophrenie oder von einer akutpolymorph-psychotischen Störung stellen. Und das wäre sozusagen eigentlich der strukturierte Weg zur Diagnose. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, oder wenn der Patient um 3 in der Früh im schlimmsten Fall gegen seinen Willen und in einem Zustand, wo er die Notwendigkeit von all diesen Schritten, die ich jetzt gerade erklärt habe, nicht einsieht, dann wird der strukturierte Ablauf in dem Moment nicht ganz sicher funktionieren. Das heißt, da müssen wir dann ab und wann darauf zurückkommen, dass wir zuerst die Sicherheit von den Patienten herstellen und so weit zu einem Zustand führen können mit medikamentösen Interventionen, dass er die Notwendigkeit von diesen Schritten nachvollziehen kann. Wie gesagt, nochmal, das ist die kleine Spitze vom Eisberg, die wir natürlich in der Klinik vermehrt sehen, oder? Bei den Patientinnen und Patienten, wo dieses sozusagen Textbuchablauf funktioniert, dort, die kommen sozusagen selten zu uns.
Ja, aber weniger akut.
Genau, richtig. Ja. Eine Institution, die das zum Beispiel sehr, sehr gut macht, ist das FETS, also das ist die Frühabklärung für Psychosen von der UPD. Die machen ganz strukturiert diese Untersuchungen, das ist eine ganz spezialisierte Institution im Kanton Bern. Die Universitätsklinik für Psychiatrie in Zürich und die Uniklinik in Basel haben ähnliche Institutionen, wo doch eine relativ lange Wartezeit ist, aber eine sehr strukturierte Abklärung, vor allem von jüngeren Patienten, erfolgt. Das ist insofern noch wichtig, weil da gibt es in der Wissenschaft noch eine gewisse Unsicherheit und das nennt man das sogenannte präpsychotische Syndrom. Das heißt, wenn wir diese strukturierte Skala da ausfüllen würden, dann merkt man, da ist was, aber es ist noch nicht über dem Cut-off drüber. Und da ist die große Frage, und die ist noch nicht letztendlich geklärt, also da ist die Datenlage noch wirklich eher schlecht, macht es einen Sinn, auch in dem Moment schon eine medikamentöse Intervention zu machen? Oder ist es noch zu früh und wir müssen wirklich tatsächlich warten, bis das Vollbild der Psychose da ist? Weil von diesem präpsychotischen Syndrom entwickelt nur ein gewisser Prozentsatz dann tatsächlich eine Psychose. Und der variiert auch noch relativ stark nach Studienlage. Und da ist natürlich, kommt die ethische Frage auf, oder wenn wir eine antipsychotische Medikation empfehlen, dann ist das in der Sicherbar dabei, die wir sozusagen frühzeitig von einem deutlichen Ausbruch bewahren, aber wir Medizin natürlich ein paar andere umsonst, die potenziell schwere Nebenwirkungen von Medikamenten bekommen könnten. Und das ist was, wo die Forschung momentan auf Hochtouren läuft. Wenn die Psychose tatsächlich definiert, also mit diesen Cut-off-Werten definiert ist und das Vollbild der Psychose da ist, dann macht es also bei beiden Erkrankungen, der akut-polymorph-psychotischen Störung wie der Schizophrenie, Sinn, eine medikamentöse Intervention vorzunehmen. Mit dem Unterschied im Übrigen, dass man bei der akutpolymorph-psychotischen Störung relativ zeitnah, und unter zeitnah verstehe ich halbes Jahr bis 8 Monate dahinter, sehr variabel, einen Absetzversuch macht, weil die Patienten wirklich in die volle Remission kommen, während bei der paranoiden Schizophrenie der Absetzversuch wahrscheinlich eher sehr zurückhaltend diskutiert werden muss, weil wenn man absetzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine akute Psychose austritt, wesentlich erhöht. Und wir wissen bei der Patientengruppe, dass pro Auftreten von so einer akuten Phase die Restsymptomatik immer mehr und mehr zunimmt. Das heißt, wir nehmen denen mit der Wegnahme von der Medikation, verschlechtern wir die Prognose hinsichtlich des psychischen Zustandsbilds. Mhm. Und das ist sozusagen die heikle Aufgabe von meinen Kollegen da an der Klinik und von den niedergelassenen Kollegen, diese Balance zu halten und auch diese zwei Diagnosen sehr, sehr deutlich zu unterscheiden. Oder? Weil sonst kommen wir wieder in diese Problematik, dass wir jemandem eine Medikation geben, der es gar nicht braucht, oder am anderen eine vorbehalten, der es aber unbedingt notwendig hat. Mhm. Und das ist wirklich ganz wichtig, das zu differenzieren.
Mhm. Also das ist ja ein fairer Weg, oder? Wenn man dort ist. Also das ist super erklärt. Ich finde auch, ich sehe auch, dass es natürlich bei einer guten Situation muss es einfach auch schneller gehen, als man diese Dinge hat. Mhm. Aber vielleicht, Stefanie, das ist ja der Weg. Wir erleben den auch die Angehörigen, aber auch die Betroffenen. Da kommst ja du auch zum Spiel, nehme ich an, dass du eigentlich dann eingebunden wirst.
Genau, also ich werde dann eingebunden, wenn es wirklich solche Erkrankungen gibt, die auch Auswirkungen auf die Arbeit, auf das soziale Umfeld, auf die Finanzen haben, was alles Themen der Sozialberatung sind. Und in dem Zuge werden wir natürlich auch die Angehörigen kontaktieren. Also gibt es vielleicht eine Wohnform, die schon besteht, wo derjenige zurück kann? Können sie in irgendeiner Weise unterstützen, wenn man Anträge machen muss? Und da werden die Angehörigen natürlich schon mit einbezogen. Mhm. Und das ist wirklich auch unterschiedlich, ob das mal eine Psychose ist, die einmalig auftritt, oder ob das was Langwieriges ist. Und je nachdem müssen wir dann auch von der Sozialberatung andere Schritte einleiten. Mhm. Also sei es vielleicht sogar betreutes Wohnen suchen, weil derjenige nicht mehr alleine leben kann. Zum Teil die Invalidenversicherung anmelden, wie das der Christian gesagt hat, dass manche Menschen dann auch gar nicht mehr arbeiten können oder nur noch im zweiten Arbeitsmarkt. Und das sind so die Kontaktpunkte, wo wir von der Sozialberatung dazukommen. Mhm. Oder auch wenn jemand die Arbeit verloren hat, Sozialhilfe anmelden, vielleicht eine RAF-Anmeldung machen. Und das ist manchmal noch sehr schwierig, wenn man mit Patienten zusammenarbeitet, die auch wirklich so Wahnvorstellungen haben, vielleicht auch sehr misstrauisch sind, wo man dann vielleicht Anträge stellen sollte und man ist gar nicht sicher, versteht derjenige jetzt das, was er dort unterschreibt. Und das ist auch ein Spannungsfeld, wo wir von der Sozialberatung eng mit den Ärzten zusammenarbeiten. Und das finde ich aber auch spannend. Also ist wirklich auch so interessant, wie die Leute denken und sich darauf auch einlassen. Das ist wirklich sehr spannend.
Jetzt nimmt es uns ein bisschen Wunder, auch bei der Privatklinik Mehringen. Wir haben es jetzt ein bisschen gehört, das geht ein bisschen Hand in Hand. Mhm. Oder? Das ist ja ganz wichtig. Aber sind es vor allem akute Fälle? Und wie sieht das Angebot aus in dem Bereich, den ihr habt? Oder sind das Querbeet? Christian, vielleicht kannst du es doch ein bisschen erzählen.
Also wenn wir nochmal jetzt wirklich bei diesem Erkrankungskomplex von Schizophrenie und akutpolypsychotischer Störung bleiben, wenn die akut zu uns kommen, dann können wir am Anfang nicht unterscheiden, in welche Richtung geht es. Oder das ist sozusagen das Zeitkriterium von einem Monat, das das danach aufzeigt. Wenn man es jetzt auf einer ganz praktischen Ebene runterbricht, oder sind unsere Kolleginnen und Kollegen von der Sozialberatung ja bei den Teamsitzungen von der Akutstation mit dabei und die finden immer vor den Visiten auch statt und dort wird gemeinsam mit den Ärzten und
Psychologen.
Mit den Psychologen und den Pflegefachpersonen wird eben diskutiert, bei welchen Patienten, also welche Patienten brauchen noch sozialtherapeutische Interventionen, also die, wie Stefanie gerade angesprochen hat, oder Unterstützung in ganz trivialen und simplen Dingen, die aber extrem wichtig sind für die Patienten, und da sind wir wirklich froh, dass wir das Angebot haben. Das heißt, die sind wirklich direkt auf den Stationen integriert. In vielen Stationen nennt man das einen sogenannten interdisziplinären Rapport, wo dann auf Basis eben vom derzeitigen Zustandsbild der Patientinnen und Patienten die Aufgaben verteilt werden oder die Anfragen an die Sozialberatung kommen. Also zum Beispiel, wenn wir im klinischen Alltag oder auch bei der Ergotherapie feststellen, alleiniges Wohnen wird zum Beispiel schon aufgrund von der entsprechenden Ernährung, Nahrungszubereitung etc. schwierig. Dann kommt die Frage direkt am interdisziplinären Rapport, ja, welche Möglichkeiten für betreute Wohninstitutionen gäbe es denn?
Genau. Und da muss ich aber auch sagen, dass wirklich der Zeitfaktor wichtig. Yes, okay. Also manchmal tritt ein Patient akut ein und dann werden wir gleich aktiviert. Und manchmal muss ich dann auch sagen, wir warten noch 1-2 Wochen, um zu schauen, wie entwickelt sich auch die Psychose? Weil sonst fängt man an und organisiert irgendwas und das braucht dann der Patient vielleicht gar nicht im besten Fall. Mhm. Ja.
Ein Faktor, den ihr vor allem macht, also wie sieht Therapie aus? Ich nehme an, Medikamente haben wir gehört, Psychotherapie. Ich nehme an, ja vielleicht Hand in Hand und nicht Medikament gegen.
Man sagt, bei psychotischen Erkrankungen hat die Therapie 3 ganz wesentliche Säulen. Das eine ist die medikamentöse Therapie, das zweite ist die Psychotherapie und das dritte sind die sozialtherapeutischen Unterstützungen. Das eine funktioniert ohne das andere nicht, müssen wir ganz ehrlich sein. Oder wenn wir dem Patienten nur Medikamente geben und den wieder rausstellen, ist der am nächsten Tag wieder da.
Ja.
Genau. Wenn wir nur Sozialtherapie machen würden und keine Medikamente geben, dann ist er am nächsten Tag auch wieder da. Ja. Wenn die Erkrankung dann wieder ausbricht, weil eben der geschützte Rahmen oder der etwas strukturiertere Rahmen fehlt. Bei den Medikamenten ist es sehr klar so, dass es wirklich darum geht, diese Stoffwechsel-Dysbalance, die wir vorher besprochen haben, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Medikamente, die das machen, die nennt man Antipsychotika. Und da gibt es, also sozusagen die erste Generation von Antipsychotika, die hat noch relativ viele Nebenwirkungen gemacht. Es gibt mittlerweile ganz moderne Medikamente, die vor allem hinsichtlich auf die metabolische Stoffwechselsituation, also sprich Gewicht, Zuckerhaushalt, Fetthaushalt etc. eigentlich sehr, sehr günstig sind. Was man bei der Psychopharmakatherapie ganz klar sagen muss, wir sind relativ gut dabei, die psychotische Positivsymptomatik, also Stimmen, Wahn- und Ich-Störungen, zu reduzieren. Wir sind aber verhältnismäßig eher schlecht darin, bei den schizophrenen Patienten die Negativsymptomatik, also das ist das, was chronisch bleibt, das ist die Anhedonie, also die Lebensunlust, die affektive, also gefühlsmäßige Verflachung, die verbale Verarmung, der soziale Rückzug, das zu psychopharmakologisch zu beeinflussen, dahin sind wir eher schlecht. Und das ist ja die Krux oder die Problematik, dass bei dieser chronischen Symptomatik wir medikamentös helfen können, aber nicht wirklich gut. Der zweite Teil ist die Psychotherapie. Die wird natürlich, je chronischer der Verlauf ist, umso wichtiger wird die. Im akuten Setting ist es natürlich so, dass die Medikamente so ein bisschen im Vordergrund stehen. Je mehr Krankheitseinsicht und Therapiemotivation dazukommt, desto mehr ist die Psychotherapie auch ein wichtiger Faktor. Da geht es zum Beispiel darum, mit dem Patienten zu arbeiten. Wie gehst du mit dem Wahn um? Wie gehst du mit den Stimmen um? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und der dritte Punkt ist eben dann die Unterstützung von sozialer Seite her, dass Patientinnen und Patienten das geeignete Wohnumfeld haben, das geeignete Arbeitsumfeld haben. Das sind ganz, ganz wesentliche Faktoren. Ohne die wäre vor allem die Therapie bei den schizophrenen Patienten auf völlig verlorenen Posten. Das ist ein ganz wesentlicher Unterstützungsfaktor. Bei der akut polymorph-psychotischen Störung, da habt ihr Gott sei Dank ein bisschen weniger zu tun, weil es sind meistens die Patienten, die wieder voll ins volle Berufsleben zurückfinden. Also der muss einfach nur checken, wann er wieder zu uns kommen muss und wann er wieder Medikamente nehmen muss. Aber der ist dazwischen voll arbeitsfähig und hat eigentlich auch die volle Lebensqualität. Was bei der Therapie auf der anderen Seite auch noch eine ganz wichtige Abwägungsfrage ist, ist, ich habe gesagt, bei der Schizophrenie ist es so, dass wir Patienten die Medikamente durchgängig verabreichen, weil wir sonst den Verlauf potenziell verschlechtern. Die Kehrseite von dem Ganzen ist aber, dass die Patientinnen und Patienten mit einer Schizophrenie eine deutlich verkürzte Lebenserwartung haben. Das ist multifaktorell. Ein Faktor davon ist, dass das Suizidrisiko bei schizophrenen Patienten erhöht ist. Ein weiterer Faktor ist der grundsätzliche Lebensstil, den wir häufig mit sozialpsychiatrischen Maßnahmen probieren entgegenzuwirken. Also das spricht, es ist eher ungesunde Ernährung, weniger Bewegung und natürlich vermehrter Konsum von Nikotin und manchmal auch anderen Drogen. Und das ist natürlich auch was sozusagen sekundär diesen im amerikanischen Sprachraum berühmten Metabolic Highway aktiviert, oder wo man Gewicht zunimmt, dann ein bisschen die Zuckererkrankung dazu kommt, dann die Herzgefäße etwas kaputter werden und dann die Hirngefäße kaputter werden. Ein dritter Faktor ist aber ganz klar die metabolischen Nebenwirkungen von den Medikamenten, die wir auch verabreichen. Deswegen ist die Indikationsstellung, also die Frage, gebe ich dem welches Medikament und welches Medikament ist das geeignetste, die ist eine ganz wichtige medizinische und ethische, da das korrekte Präparat auszuwählen.
Also wir haben jetzt gehört, drei Pfeiler mit dem Medikament, mit der Psychotherapie und mit der sozialen Unterstützung. Jetzt, wie gelingt eine gute Zusammenarbeit zwischen der Medizin und der sozialen Unterstützung?
Also dass man sich bewusst ist, wie der Christian sagte, dass alle drei Pfeiler wichtig sind, dass das eine nicht ohne das andere funktioniert und dass es dann nicht ein Gerangel gibt, so ungefähr mein Bereich wäre wichtiger als der andere, dann gelingt eine gute Zusammenarbeit im Sinne des Patienten. Und da ist auch wirklich wichtig, auch die Angehörigen zum Beispiel aufzuklären, warum gibt man manche Medikamente, was sind die nächsten Schritte sozialarbeiterisch, warum ist vielleicht eine Psychotherapie notwendig. Ja, das sind so.
Ja, und ich meine, dass ihr miteinander eingebunden seid, die alle Schritte, dass ihr wisst, wo es wie steht. Oder?
Genau, und das ist für uns so ein Alltag, so ganz natürlich, weil wir schon jahrelang hier arbeiten.
Dann frage ich und ich sage jetzt sogar gar nicht, weil für mich ist das irgendwie, das habe ich nicht gewusst, dass
es genau, so ist, oder? Genau, und die Angehörigen, also ich hatte jetzt gerade eine Kollegin, die ins Spital musste, in die Insel, und die ist dann mal so auf die andere Seite gekommen. Und das sind so Abläufe, die uns ganz alltäglich sind, auch für die Angehörigen nicht. Und da ist es halt wirklich wichtig, die Angehörigen aufzuklären, aber auch die Patienten, dass die wissen, was sind die nächsten Schritte hier in der Behandlung. Und das vergessen wir manchmal. Ja. Und da ist auch wichtig, immer wieder ein Auge auf die Angehörigen zu haben und sie mit einzubeziehen.
Mhm. Aber es ist toll, aber dass der die drei Pfeiler so vereint hat.
Genau. Ja. Und du hattest jetzt gesagt, das Medizinische, Psychologische, Sozialarbeiterische und dann sind ja auch noch die ganzen anderen Therapien. Klar. Und die ganze Pflege. Also das sind ja auch noch Riesenbereiche. Ja. Ja. Und das sind alles fünf Sachen.
Das aber, Koordinieren ist eine Herausforderung.
Genau, aber ich finde, es spielt auch die Hotellerie eine Rolle. Ja, absolut, also es ist alles ja. so in der Klinik, was zusammenspielen muss, damit der Patient am Ende hier rausgeht und im besten Fall wieder gesund ist. Ne?
Da ja. wollen wir jetzt ein bisschen reden über Perspektive, oder? Wenn wir die sag jetzt mal, haben zwei Krankheitsbilder, du korrigierst mich, wenn ich es falsch gesagt habe. Aber was ist realistisch Perspektive?
Also bei der akutpolymorph-psychotischen Störung ist das, was die Stephanie als Best Outcome definiert hat, nämlich dass der da gesund rausgeht,
ja.
Eine völlig realistische Perspektive und in den meisten Fällen klar zu erreichen. Also das heißt, das ist ein recht arbiträrer Cut-off, aber wenn die psychotische Symptomatik weniger als einen Monat dauert, dann ist in den meisten Fällen kommt es dann wirklich zu einer Totalremission, also zu einem völligen Absenz von Symptomen. Und das sind Leute, die können relativ rasch wieder in den regulären Beruf einsteigen. Also und zwar über alle Berufsklassen hinweg. Also da haben wir Leute gehabt in verantwortungsvollen Berufen jeglicher Couleur. Und die brauchen auch im Übrigen die soziale Unterstützung. Da ist die Präventionsmaßnahme Nummer eins wirklich die Aufklärung über die Erstsymptomatik und die Aufklärung der Angehörigen.
Ne? Früherkennung.
Ja, genau. Absolut. Also genau, also Früherkennung nicht der Erstpsychose, sondern Früherkennung jeder psychotischen Symptomatik wieder.
Ja,
genau.
Ja.
Und das ist das Nonplusultra bei der Krankheitsgruppe. Aber das sind Leute, die wieder ganz unbeschwert voll ins Leben einsteigen können.
Ja.
Bei der Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis der Paranoiden oder der Schizophrenie per se ist es tatsächlich so, dass wir von der chronischen Erkrankung ausgehen müssen und mit einer gewissen Symptomlast rechnen müssen. Oder? Die kann sehr, sehr stark variieren. Also wir haben Patientinnen und Patienten mit schizophrenen Erkrankungen, die auch am ersten Arbeitsmarkt den Platz finden und da komplett zufrieden sind. Aber wenn wir so einfach prozentuell schauen, der größere Anteil von diesen Patientinnen und Patienten braucht in Dingen des alltäglichen Lebens Unterstützung und braucht einen Arbeitsplatz, der ihrem Leiden angepasst ist, sprich im zweiten Arbeitsmarkt. Das ist sicher das Gros von diesen Patienten und das sind auch diejenigen, die kontinuierliche Medikation, durch kontinuierliche Medikation sich der Verlauf verbessern lässt. Mhm. Und da ist die Prognose natürlich im Vergleich zur akutpolymorph-psychotischen Störung doch etwas schlechter. Mhm. Das muss man einfach ganz offen ansprechen.
Genau. Aber auch für die Patienten gibt es eine gute Aussicht, dass sie zum Beispiel alleine leben können, im eigenen Haushalt, mit Unterstützung, vielleicht auf dem zweiten Arbeitsmarkt eine Stelle haben und wirklich ein geregeltes Leben haben. Also das heißt jetzt nicht, ich habe eine Erkrankung aus einem schizophrenen Formkreis und bin lebensunfähig und ja, also man kann auch mit der Erkrankung wirklich sehr normal leben.
Und dort ist aber eure Arbeit wichtig. Wie geht die soziale Betreuung von euch oder Beratung?
Also so weit wie möglich. Also wir sind natürlich begrenzt auf den Aufenthalt hier und ja, was wir auch an Stellenprozent zur Verfügung haben. Und da ist jeder Patient unterschiedlich. Also jemand, der natürlich mit einer Psychose kommt, mit einer Schizophrenie und im betreutes Wohnen muss, da gehört natürlich mehr Schritte dazu, vielleicht noch eine Beistandschaft beantragen, das Wohnen suchen, eine IV-Anmeldung, Sozialhilfeanmeldung, also es ist ganz umfangreich. Und bei jemandem, der wirklich vielleicht wieder ganz gesund wird, organisiert man ein Arbeitgebergespräch, um Wiedereinstieg bei der Arbeit zu organisieren.
Und sind ihr da sogar dabei? Also,
natürlich. Ja. Also wir organisieren die auch und laden die Arbeitgeber auch ein und besprechen auch, wie so ein Wiedereinstieg laufen kann.
Ja. Ist das wahnsinniges Gefühl, Stefan, jetzt jemand, wo ist daher gekommen und die schaffen es wieder, ja, irgendwo ins Leben zu lassen. Ja. Ich sage es jetzt ein bisschen so, oder?
Ja.
Und wieder eine Stelle, wieder eine Aufgabe, wieder irgendwo in einen Alltag reinkommen. Das erfüllt dem sicher mega, macht dem stolz.
Ich glaube, deshalb arbeiten wir auch alle hier, ne? Weil es wirklich so ein toller Beruf ist mit Menschen und man kann sehen, wie sie sich entwickeln, wie es ihnen besser geht. Man kann sie unterstützen und das glaube ich auch, warum du ein Arzt geworden bist und nicht Sozialarbeiter. Ne?
Aber gleichzeitig gibt es ja sicher auch die anderen Fälle, oder? Wo man sagt, ich habe gehofft, die Person packt es, aber irgendwie nicht. Wie gehst du mit dem um?
Da habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche was Gutes gehört, dass man auch solche Patienten, die vielleicht auch zum 26. Mal hier sind, man sollte es immer so sehen, wie wenn der Patient das erste Mal hier ist. Und dass man wirklich versucht, unvoreingenommen auf die Leute zuzugehen, sind chronisch kranke Leute, das ist wie ein Diabetes und da sagt der Hausarzt auch nicht, oh mein Gott, jetzt ist er schon zum 30. Mal da, sondern man muss versuchen, das beizubehalten und das funktioniert nicht jeden Tag und manchmal denkt man auch, jetzt ist er schon wieder da und hat vielleicht die Medis abgesetzt, aber ja, es ist so und das ist unsere Arbeit und es macht auch Spaß. Da kann man auch eine gute Beziehung zum Patienten aufbauen, wenn er ganz oft schon da war. Und wenn da Mitarbeiter auch schon lange da sind, da entsteht natürlich auch eine Beziehung, auf der man tragfähige Zusammenarbeit gestalten kann.
Das ist ein mega spannendes Thema. Jetzt wollen wir zum Schluss noch ein Take-Home-Message. Christian, was ist das Wichtigste für Zuhörerinnen und Zuhörer? Was muss man über Psychose verstehen?
Also aus meiner Sicht, dass Psychose eine Stoffwechselveränderung im Hirn ist. In dem Moment, wo man andere Ursachen ausgeschlossen hat, dass das eine Erkrankung ist, die auch sehr stark schambehaftet ist in unserer Gesellschaft immer noch. Deswegen, dass Leute, Patientinnen und Patienten wirklich unsere volle Unterstützung verdienen. Dass die Psychose Symptome grundsätzlich mit modernen Medikamenten, Psychotherapie und Sozialtherapie behandelbar sind. Je nach Krankheitsverlauf spielt eine von diesen drei Säulen immer mehr eine Rolle. Und dass die Einbettung von beiden Patientengruppen, also sowohl akut beim psychotische Störung als auch Schizophrenie, in ein gutes soziales Umfeld ein wesentlich entscheidender Therapiefaktor ist und ein Prognosefaktor ist.
Was würde konkret Angehörige grundsätzlich mitgeben?
Ich würde Angehörigen mitgeben, dass sie keine Schuld an der Erkrankung haben, dass sie sich nicht schämen sollen, das offen irgendwo anzusprechen, sich Hilfe zu holen und sich auch selbst wichtig zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Um wirklich auch zu sehen, eine Psychose, es ist eine Erkrankung, man kann das wieder heilen, man kann da einen guten Weg damit finden und ja, dass sie da auch Hoffnung behalten. Mhm.
Christian, du hast noch die Stigmatisierung angesprochen. Da kann ja jeder im Alltag helfen, das zu reduzieren. Mhm. Was wäre dein Tipp?
Also in Bezug auf psychische Erkrankungen im Allgemeinen, dass man offen damit umgeht, von der eigenen Familie bis hin zum Freundeskreis, bis hin in die Öffentlichkeit. Für mich ist es immer wieder, wenn man die sozusagen Konzeptualisierung von psychischer Erkrankung auf sozusagen eher biologische Ebene runterbricht, oder ist es für viele Leute einfach wesentlich einfacher greifbar. Wenn man sagt, das ist eine Stoffwechselveränderung im Zentralnervensystem, das klingt ganz anders als, hey, der fängt zum Spinnen an. Oder? Weil beim einen ist er sozusagen eine Schuld von der Person selber impliziert, beim anderen ist es einfach eine Stoffwechselveränderung. Das können sie in der Lunge haben, das können sie in der Leber haben, das kannst du in der Niere haben. Und es wird, glaube ich, keiner komisch schauen, oder wenn jetzt einer von uns zum Niesen oder zum Husten anfangen würde, oder wird keiner sagen, hey, was ist jetzt mit dir los? Oder? Da würde jeder sagen, okay, du hast offensichtlich ein Schnupfen oder eine Erkältung, deswegen hustest du. Genau die gleiche Symptomatik gilt für jemanden, der eine Psychose hat und Stimmen hört. Das ist die Konsequenz von dieser Stoffwechselveränderung. Und genauso unspektakulär würde ich sehen jetzt in Bezug auf die Gesellschaft, dass das für die Patienten natürlich einen deutlich erhöhten Leidensdruck bedeutet. Das ist die andere Seite, oder? Und dass wir denen mehr Unterstützung bieten müssen. Aber das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Weg aus der Stigmatisierung heraus, dass wir das einfach als Stoffwechselveränderung betrachten, die jeden von uns betreffen kann. Also Schizophrenie ist ja mit zwischen 1-2% eher eine seltene Erkrankung. Aber zum Beispiel eine Depression, oder wenn man da die Lebzeitprävalenz anschaut, ist die häufigste Erkrankung der Welt. Das kann jeden von uns treffen. Und das ist auch nichts anderes als eine Stoffwechselveränderung. Das hat keinen moralischen Hintergrund oder so, wie Stephanie sagt. Das
hat keine Schuld.
Genau, dass da irgendjemand schuld dran ist oder uns irgendeine höhere Instanz bestraft. Das ist einfach eine Erkrankung, die auf Stoffwechselveränderung basiert. Fertig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg aus der Stigmatisierung heraus.
Ja, finde ich auch. Siehst du das? Wie können wir die Stigmatisierung reduzieren?
Ja, dass wir auch, wo wir Fachpersonen sind, mehr Aufklärung machen. Das finde ich sehr wichtig. Und wir haben zum Beispiel im Rahmen der Angehörigenarbeit noch unsere Filmreihe Irrsinnig Menschlich, wo wir in Meiring im Kino und im Kino in Thun im Rex jeweils in Meiring 6 und in Thun 3 Filme zeigen, jeweils zu einer psychischen Erkrankung und wo es danach auch eine Podiumsdiskussion gibt. Okay. Und das finde ich natürlich super, da kann man einfach einen guten Film genießen und sich dann danach vielleicht noch mit einem Arzt oder Pflegefachfrau oder Sozialarbeiterin unterhalten. Und das ja bringt einen den Leuten auch die Erkrankung näher und dann macht das viel weniger Angst, wenn man mal gehört hat, ah ja, das ist eine Stoffwechselerkrankung, es kann jeden treffen. Ja, und das ist wirklich auch ein Angebot von uns, von der Klinik, was wir schon seit ganz vielen Jahren haben. Schön. Und immer sehr gut besucht ist, auch im Kino.
Ja. Tolles Projekt. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch mit diesem Podcast
dazu
beitragen können, die Sensibilisierung. Mhm. Merci vielmals, dass ihr seid dabei gewesen. Und man spürt bei euch, das interessiert mich, glaube wirklich für die Menschen. Und die Zusammenarbeit, das spürt man wirklich extrem raus, die Pfeiler. Und das ist wirklich ein riesen Einsatz. Merci vielmals. Und schön, haben wir darüber können reden. Ja, das war es von diesem Podcast. Das wünschen wir euch gut Skifahren, haben Sorge.
Ja. Danke.
Und dann schöne Ostern natürlich. Und merci euch für zuzuhören. Ihr könnt diesen Podcast hören, allen Orten, wo es Podcasts gibt. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.